Sie hören KDZ im Dialog. Den Podcast des KDZ, Zentrum für Verwaltungsforschung. Wir bieten Einblicke und Hintergründe in die öffentliche Verwaltung und versuchen sie Ihnen verständlich und spannend zu erklären.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KDZ im Dialog. Mein Name ist Siegfried Fritz und wir widmen uns heute erneut einem Thema, das für Städte und Gemeinden aktuell von ganz wichtiger Bedeutung ist, die Prognose der Gemeindefinanzen. Die jüngste Analyse Ende 2025 zeigte ein deutliches Bild, nämlich die finanzielle Lage vieler Gemeinden ist angespannt und der Handlungsdruck steigt weiter. Zwar haben die Städte und Gemeinden die Konsolidierung bereits gestartet und zahlreiche Konsolidierungsprojekte umgesetzt, es wurde aber klar, dass es nicht nur um kurzfristige Maßnahmen geht, sondern grundlegende Weichenstellungen bei Bund und Ländern notwendig sind. Doch was bedeutet diese Entwicklung jetzt konkret für die Städte und Gemeinden? Wo liegen die größten Herausforderungen und welche Lösungen sind realistisch? Darüber spreche ich heute mit Alexander Maimer. Alexander Maimer ist stellvertretender Geschäftsführer des KDZ und einer der Autoren der neuen Gemeindefinanzprognose. Lieber Alexander, herzlich willkommen im Podcast. Um gleich direkt einzusteigen, was war Anfang des Jahres 2026, also bei der letzten Prognose Ende 2025, die Ausgangslage für die Gemeindefinanzen und wie hat sich das nun weiterentwickelt? Was sind also die wichtigsten Ergebnisse der neuen Prognose?
Ja, wesentlich bei den Gemeindefinanzen ist, dass das operative Ergebnis der Gemeinden 2025 etwas besser ist. Dieses Besser ist vor allem dadurch zustande gekommen, dass die Gemeinden durchaus ihre Hausaufgaben gemacht haben. Es hat Anpassungen insbesondere im Bereich der Gebühren gegeben, als auch im Bereich der Leistungsentgelte. Leistungsentgelte sind beispielsweise Mieten. Aber es hat auch ausgabenseitig Einsparungen seitens der Gemeinde gegeben. Das ist gut zu sehen, dass eine Reduktion der Sachkosten gut ersichtlich ist, insbesondere auch ein Rückgang der Instandhaltungen. Das ist natürlich ein zweischneidiges Thema, weil wenn ich die Instandhaltungen jetzt einspare, dann kann das sein, dass das in den nächsten Jahren mehr wird und sich zu einer größeren Ausgabe kumuliert. Zusätzlich haben die Gemeinden auch im Bereich Personal geschaut, dass sie sparsam vorgehen und die Anstiege in diesem Bereich zu bremsen. Also aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinden schon einiges unternommen haben, sieht das operative Ergebnis des Jahres 2025 etwas besser aus. Aber, und hier das große Aber, es gibt im Jahr 26, 27 und in den Folgejahren noch einiges zu tun.
Ich möchte es vielleicht ein bisschen konkretisieren. Und zwar Ende des vergangenen Jahres zeigten die Berechnungen ja, dass die Gemeinden, wie du sagst, bis 2029 rund 2,2 Milliarden Euro einsparen müssten, um eben an dieses Vorkrisenniveau anzuschließen. Wie hat sich diese Zahl bei der neuen Prognose entwickelt? Sind es nach wie vor 2,2 Milliarden? Ist das mehr geworden oder ist das gleich geblieben, weniger geworden?
Also die Zahl der 2,2 Milliarden, kann man sagen, ist gleich geblieben, ist konstant geblieben. Also die Gemeinden müssen auch weiterhin Einsparungen in diesem oder einem ähnlichen Ausmaß tätigen. Wobei wir ja aufgrund der weltpolitischen Lage jetzt einige Risiken haben, die zusätzlich auf die Gemeinden und auf die Wirtschaft zukommen. Das hat sich auch gezeigt in den aktuellen Prognosen des Wirtschaftsforschungsinstituts und des IHS, die mit den Wachstumsprognosen zurückgegangen sind. Was sich natürlich auch auf die Gemeindefinanzen, einerseits auf die Gemeindeeinnahmen und andererseits, da sicher der Inflationsmotor anspringt, auch auf die Gemeindeausgaben auswirken wird.
Du sprichst die Ereignisse in der Welt an. Vielleicht, um das ein bisschen zu präzisieren, was sind denn die Grunddaten der Prognose? Also ihr berechnet natürlich solche Effekte, wie du gerade angesprochen hast, ein, aber wovon geht es hier da eigentlich aus?
Sozusagen wesentlich für unsere Prognose sind die Ertragsanteilsprognose des Bundesministeriums für Finanzen, weil die Ertragsanteile ja eine wesentliche Einnahmegröße der Gemeinden sind Und dann in den Bereichen, die wachstumsrelevant sind, orientieren wir uns natürlich auch wesentlich an den Prognosen des Wirtschaftsforschungsinstituts, beispielsweise im Bereich der Kommunalsteuer gemäß der Lohn- und Gehaltssumme, im Bereich Personalausgaben, Sachausgaben und weiterer relevanter Ausgaben orientieren wir uns am Verbraucherpreisindex.
Jetzt ist es natürlich möglich, dass sich in dieser weltpolitischen Lage, wirtschaftlichen Lage etwas ändert. Soweit ich schon gesehen habe, berechnet sie auch immer unterschiedliche Szenarien bei der Gemeindefinanzprognose. Wie schauen denn die aus? Von welchen Entwicklungen geht ihr da bei den unterschiedlichen Szenarien aus?
Wir gehen immer von einem Basisszenario aus. Dieses Basisszenario sieht vor, wie sich die Einnahmensituation und die Ausgabensituation der Gemeinde entwickelt, ohne dass seitens der Gemeinden, aber auch anderer Gebietskörperschaftsebenen gegengesteuert wird. Das ist unser Basisszenario und ich kann nicht verhehlen, dass unser Basisszenario so aussieht, dass es laufend eher schlechter wird für die Gemeinden. Dann haben wir ein Szenario, da geht es darum, dass Gemeinden sich intensiv der Konsolidierung widmen müssen. Das intensiv der Konsolidierung ist wirklich intensiv und zwar einerseits auf Einnahmen als auch auf Ausgabenseite, wobei die Möglichkeiten auf Einnahmenseite natürlich mittlerweile nicht mehr so groß sind, dadurch, dass die Gemeinden im Jahr 25 durchaus schon Gebührenentgelte erhöht haben, aber hier auch weiterhin an Steigerungen gedacht, VBI plus 2 Prozentpunkte in dem Jahr 26 und 27, danach 1 Prozentpunkt. Wir gehen auch davon aus, dass sich die Ausgaben geringer steigen oder dass bei den Ausgaben sogar darauf geschaut wird, dass sie gleich bleiben. Wobei dieses Gleichbleiben natürlich bei den Personalausgaben ein sehr schwieriges Unterfangen ist. Es gibt ja Gehaltsabschlüsse, Vorrückungen, die gegeben sind. Und das heißt für die Gemeinden, wenn sie diese Gehaltsabschlüsse, Vorrückungen abfedern wollen und entsprechend unserer Prognose vorgehen, geringere Steigerung, minus 1 Prozentpunkt ab 2026, heißt das, dass die Gemeinden in Teilbereichen, wo dies rechtlich möglich ist, Personal reduzieren werden müssen. Das sagt unser Szenario Konsolidierung innerhalb der Gemeinden. Also es ist ein anspruchsvolles Szenario, das nicht leicht zu erreichen ist für die Gemeinden. Und dann haben wir ein drittes Szenario. Dieses dritte Szenario geht davon aus, dass auch bessere Rahmenbedingungen auf die Gemeinden zukommen. Also einerseits Konsolidierung innerhalb der Gemeinden selber, aber auch bessere Rahmenbedingungen aus dem Umfeld. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sich doch bei der Grundsteuer etwas tut. Wir sind optimistisch ab dem Jahr 2027, dass es eine Anpassung, eine Erhöhung des Hebesatzes gibt. Wir schlagen auch vor, dass sich im Bereich der Umlagen was tut. Im Bereich der Umlagen gehen wir auch von einer Anpassung der Krankenanstaltenumlage aus ab dem Jahr 2028.
Also drei Szenarien, die sehr aussagekräftig sind.
Die Details zu den einzelnen Prognoseszenarien und die vollständige Prognose inklusive aller Ergebnisse und Empfehlungen finden Sie auf der Website des KDZ unter www.kdz.or.at.
Eins ist mir jetzt ganz besonders in Erinnerung geblieben, nämlich, dass die Gemeinden ja selbst ihre Hausaufgaben schon machen und fleißig Konsolidierungsmaßnahmen setzen. Du hast da ein paar angesprochen. Was sind das jetzt ganz konkret für Maßnahmen? Also neben Gebühren zu erhöhen, vielleicht Investitionen zu senken, wie spürt das der Bürger, die Bürgerin?
Gemeinden sind intensiv damit beschäftigt, ihre Förder- und Subventionslandschaft zu durchforsten und auch ihre Leistungen anzusehen, die sie anbieten, und der Bürger spürt Einsparungen dahingehend, dass es vielleicht gewisse Förderungen seitens der Gemeinde nicht mehr gibt, beispielsweise im Bereich der Solarförderungen, wo Gemeinden einiges gemacht haben, im Bereich der Mobilitätsförderung, wo einige Gemeinden beispielsweise das Klimaticket unterstützt haben, aber auch im Bereich der Leistungen, dass vielleicht das Freibad eine oder zwei Wochen später aufsperrt und früher zusperrt im Sommer, dass es vielleicht kürzere Öffnungszeiten von einzelnen Leistungen der Gemeinde gibt, dass der Bürger vielleicht empfindet, dass öffentliche Plätze in der Gemeinde nicht mehr so schön sind, weil sie nicht so intensiv bepflanzt werden seitens der Gemeinde. Also Einsparungen sind teilweise spürbar, aber natürlich auch sichtbar für die Bürger.
Du hast doch eingangs schon angesprochen, dass manche Gemeinden Investitionen zurückhalten aufgrund dieser Konsolidierungskonzepte. Wie erkennt man das und was bedeutet das eigentlich, wenn die Gemeinden jetzt sagen, wir investieren nicht mehr?
Gemeinden sind teilweise angehalten, Investitionen zu tätigen. Das ist auch aufgrund der Vorgaben seitens Bundeslandes, hier beispielsweise zu nennen, der Bereich der Kinderbetreuung, weil die Gruppengrößen kleiner werden, dann muss die Gemeinde zusätzliche Gruppen schaffen und hier auch baulich aktiv werden. Aber es gibt auch Investitionen, wo die Gemeinde sagen kann, diese Investition verschieben wir um ein oder mehrere Jahre, weil das Gebäude, die Straße noch in einem passablen Zustand ist. Also überall dort, wo die Gemeinde intensiver selbststeuernd eingreifen kann, ist zu beobachten, dass die Investitionen nach hinten geschoben werden, was natürlich dazu führen kann, dass die investiven Maßnahmen, wenn man sie lange genug hinausschiebt, höher werden.
Das heißt, im Endeffekt wird es dann später teurer. Die Gemeinden und die Städte haben stark, also selbst 2025 schon mit der Konsolidierung begonnen. Jetzt frage ich mich, wie groß sind denn die Einsparpotenziale auf der Gemeindeseite noch? Gibt es da noch Puffer?
Ja, wie unser Szenario zeigt, unser Szenario 2 mit den Einsparungsmöglichkeiten kann auf Basis der Konsolidierungen innerhalb der Gemeinden noch, ich sag mal, ein positiver Beitrag geleistet werden. Das heißt, die öffentliche Sparquote kann um einzelne Prozentpunkte nach oben gedrückt werden. Sprich, es ist zu sehen, dass kurzfristig 1-2 Prozentpunkte, mittelfristig durch Konsolidierungsmaßnahmen, da ja die Konsolidierungsmaßnahmen wirken einerseits, aber auch laufend fortgesetzt werden, kann sich das so in Richtung 3, vielleicht sogar 4 Prozentpunkte verbessern. Also es ist schon essentiell, was die Gemeinden tun können, aber das bedeutet durchaus, wie schon gesagt, massive Einsparungen einerseits auf der Sachausgabenseite, aber auch auf der Personalseite. Wenn ich schaffe, meine, wie in unserem Einsparungsszenario dargestellt, eine -1 Prozentpunkt bei den Personalausgaben, das heißt Verzicht auf Personal, Einsparen von Personal, anders wird es nicht funktionieren.
Wenn man ein bisschen zurückblickt auf vielleicht Anfang des Jahres oder vielleicht sich auch die Inflationsraten anschaut, dann hat man ja gesehen, dass sich die Wirtschaft ein bisschen erholt. Jetzt gut ist der Krieg in der Straße von Hormuz, Iran-Krieg dazugekommen, aber müsste sich eigentlich wegen dieser wirtschaftlichen Erholung die Lage der Gemeindefinanzen nicht ein bisschen verbessern?
Sozusagen im ersten Quartal des Jahres 2026 hat es ganz gut ausgesehen. Aber durch die weltpolitische Entwicklung gibt es Unsicherheiten und diese Unsicherheiten werden sich natürlich auch auf die Gemeindefinanzen niederschlagen. Dahingehend, dass sich die Ertragsanteile vielleicht nicht so positiv entwickeln werden, wie mal ursprünglich angenommen, dass sich auch die eigenen Abgaben, Kommunalsteuer aus diesem Zusammenhang nicht so positiv entwickeln werden, aber dass auch die Ausgaben der Gemeinden steigen. Wir sehen das ja bei den Energieausgaben, die wieder nach oben klettern.
Also man kann, glaube ich, durchaus sagen, so Einnahmen- und Ausgabenproblem, du hast die Ertragsanteile angesprochen. Wie entwickeln sich die Einnahmen und Ausgaben jetzt weiter? Also man spricht ja immer wieder von dieser Einnahmen- und Ausgabenschere, dass die immer weiter auseinandergeht. Was treibt das an, ganz besonders?
Ausgabenseitig wird das die die Ausgaben der Gemeinden von mehreren Parametern angetrieben, wie schon angesprochen, den Personal- und Sachausgaben, die natürlich in den letzten Jahren intensiv gestiegen sind, aber auch insbesondere aufgrund der Umlagen für Sozialhilfe-Krankenanstalten, die die Gemeinden an ihr Bundesland leisten müssen. Mhm. Und diese sind in den letzten Jahren überproportional. Überproportional heißt stärker als die zentralen Einnahmenblöcke gestiegen. Und dadurch, dass die Ausgaben stärker gestiegen sind wie die Einnahmen, geht natürlich für die Gemeinden die Schere auf.
Was braucht es jetzt?
Ja, es braucht einerseits Arbeit seitens der Gemeinden. Sie werden weiterhin sich mit dem Thema Konsolidierung beschäftigen müssen. Es ist leider ein Projekt, das nicht abgeschlossen ist, aber es braucht auch Verbesserungen im Bereich der Rahmenbedingungen seitens der übergeordneten Gebietskörperschaften, Bundesseite, Landesseite. Diese beiden Ebenen müssen aktiv werden und hier, wie sagt man, die politischen Rahmenbedingungen neu gestalten und hier im wesentlichen Bereichen Soziales, Krankenanstalten, Reformen aufgreifen.
Du sprichst da ganz konkret die Umlagen an. Was ist notwendig, um diese Belastung der Umlagen tatsächlich zu verringern? Habt ihr da eine Empfehlung ausgearbeitet oder was ist der Vorschlag? Was wäre eine Herangehensweise?
Mhm. Also bezüglich der Umlagen haben wir ja intensiver angesprochen das Thema der Krankenanstaltenfinanzierung. Mhm. Hier bedarf es einer umfassenden Reform und diese Reform wirkt sich auf die Gemeinden dahingehend aus, dass wir sagen, dass die Gemeinden aus der Finanzierungsverantwortung für Krankenanstalten entlassen werden sollen, sprich, dass das nicht mehr ein Thema ist, in dem sich die Gemeinden einbringen müssen, da sie in diesem Bereich auch kein Mitspracherecht haben.
Und soll es da eine Gegenfinanzierung dann geben? Weil ich glaube, wenn man den Gemeinden diese Entlastung anbietet, bleibt das Geld ja bei den Ländern hängen. Ne?
Das ist sicher ein Verhandlungsthema. Hier wird ja schon intensiv diskutiert, auch von Seiten des Gemeindebundpräsidenten, auch von Seiten des Städtebundes das Thema eingebracht, wenn Gemeinden weniger oder nichts im Bereich der Krankenanstaltenfinanzierung, dann könnten sie beispielsweise Leistungen im Bereich der Kinderbetreuung intensiver finanzieren. Aber das ist sicher ein Thema, das noch intensiverer Verhandlungen bedarf. Aber es sollte das Ziel sein, die Gemeinden aus dem Bereich der Krankenanstaltenfinanzierung zu entlassen bzw. sie zu entlasten.
Ein weiteres wichtiges Thema, das bei der Gemeindefinanzprognose immer wieder aufkam, ist das Stichwort der Abgangsgemeinden. Ich kann mich erinnern, man hat da gesprochen bei der letzten Prognose von bis zu 50% an Abgangsgemeinden, also von über 2000 Gemeinden sind 1000 Gemeinden nicht in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt abzuschließen. Wie entwickelt sich das weiter?
Wir haben gesehen, dass sich die Zahl der Abgangsgemeinden tendenziell leicht verringert hat. Wir sprechen da jetzt von ca. 45% an Abgangsgemeinden. Dies auch deswegen, da die Gemeinden ja schon einiges an Hausaufgaben gemacht haben, sprich konsolidiert haben, auch Gebühren erhöht haben und solche Dinge gemacht haben. Also die Zahl Abgangsgemeinden ist weiterhin hoch, aber sozusagen sie ist auf Basis der Daten nicht gestiegen, sondern bewegt sich bei ca. 45%.
Was bedeutet das dann für die zukünftigen Investitionen? Weil wenn sie konsolidieren, jetzt gerade ausgeglichen sein können, ist da ein weiterer Rückgang der Investitionen zu erwarten?
Also die finanzielle Situation ist sicher so gestaltet, dass sie keine gute ist für Investitionen. Und darum ist auch eine Empfehlung unsererseits, dass die Investitionen, die investive Tätigkeit der Gemeinden gestärkt werden muss. Mhm. Gestärkt werden muss dahingehend, dass wir sagen, eine Verstetigung des kommunalen Investitionsprogramms, das KIP, das es gibt, macht auf jeden Fall Sinn im Bereich Klima, Klimawandelanpassung, Klimaschutz. Ist es aus unserer Sicht wichtig, dass was geschieht? Das ist häufig ein Thema, das aufgrund der finanziellen Situation die Gemeinden zurückgestellt haben. Hier sehen wir sinnvoll, dass es einen Klimainvestitionsfonds gibt.
Mhm.
Und die Berücksichtigung der regionalen Versorgungsfunktion ist auch ein wesentliches Thema. Sprich, eine Region hat ein Freibad, ein Hallenbad, das hier seitens des Landes oder des Bundes intensiver unterstützt wird, dass diese Infrastruktur bestehen bleiben kann. Weil häufig ist das Problem, dass solche Infrastruktureinrichtungen in den 70er Jahren errichtet wurden und mittlerweile am Ende ihres Lebenszykluses.
Mhm. Ein weiterer Diskussionspunkt ist sehr häufig, vor allem in letzter Zeit, auch das Thema der Kooperationen, der Fusionen. Aber es gibt auch neue Modelle, die da durchaus eine Rolle spielen. Wie siehst du das? Können Kooperationen und Fusionen in dieser Phase der Konsolidierung tatsächlich hilfreich sein?
Sowohl Kooperationen als auch Fusionen sind positiv zu sehen und bieten Möglichkeiten und Potenzial für die Gemeinden, dass sie, ich sag mal, ihre Leistungsfähigkeit verbessern und dass sie hier positive Dinge tun, auch auf der finanziellen Seite. Wobei ganz ehrlich zu sagen ist, Gemeindekooperationen haben häufig positive Auswirkungen, die sich nicht primär monetär messen lassen, beispielsweise im Bereich der Rechtssicherheit, wenn man intensiver kooperiert, im Bereich des Baurechts und solcher Themen. Also positive Auswirkungen häufig, die sich nicht primär monetär messen lassen, aber sie sind, glaube ich, ein sehr sinnvoller, wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Auch freiwillige Fusionen seitens der Gemeinde sind eine positive Sache, da sie, ich sag, allerdings mittelfristig die Möglichkeit bieten, die Ausgaben zu reduzieren, aber auch die Einnahmen zu erhöhen. Vieles ist nicht kurzfristig machbar. Es gibt jetzt einige Modelle im Kooperationsbereich. Es wird intensiv diskutiert, das Thema des Mehrzweckverbandes zu intensivieren und weiter auszugestalten. Sprich, dass ein Verband viele verschiedene Leistungen für die Gemeinden erbringt. Und dann gibt es auch das Modell der Regionsgemeinde, das begonnen wird zu diskutieren, dass sich mehrere Gemeinden zu einer Regionsgemeinde zusammenschließen und hier, sag mal, gemeinsam wesentliche Aufgaben zu erbringen.
Von diesen Modellen werden wir mit Sicherheit ein anderes Mal noch mehr hören. Was mich jetzt noch eher interessieren würde, die Prognose ist ja jetzt nicht besonders positiv. Wir hören, es geht recht trist weiter. Die Lage bleibt angespannt. Gibt es aber auch trotz dieser Ergebnisse Chancen für positive Entwicklungen? Oder gibt es auch positive Ergebnisse?
Das positive Ergebnis ist, dass die Gemeinden selbst schon einiges bewegen haben können. Mhm. Dass die Gemeinden es geschafft haben, ich sag mal, den Abwärtstrend
umzukehren
ist vielleicht zu intensiv gesagt, den Abwärtstrend anzuhalten, um hier wieder in eine positive Richtung zu kommen.
Mhm.
Und also die Gemeinden haben schon einiges unternommen, um positivere finanzielle Entwicklung zu haben. Und ich glaube, die Gemeinden sind auch gewillt und haben die Kraft, hier noch weiter in diese Richtung zu gehen. Aber die Gemeinden können das nicht alleine leisten. Sie brauchen Unterstützung des Bundes und Unterstützung der Länder, um hier diesen positiven Ansatz weiter zu verfolgen und zu intensivieren.
Also die Gemeinden haben schon viel selbst getan. Es braucht aber, und das nehme ich ganz besonders mit, noch einige Anpassungen bei den Rahmenbedingungen. Sprich, Bund und Länder müssen da entsprechend tätig werden. Lieber Alexander, danke für deine Einblicke, danke fürs Erklären der Prognose und der Ergebnisse, danke für deine Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch danke für Ihre Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Wenn Ihnen diese Folge von KDZ im Dialog gefallen hat, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung und Ihr Abonnement. Weitere Informationen über unsere Podcasts und unsere Arbeit für die öffentliche Verwaltung finden Sie auf unserer Website. www.kdz.eu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.